Musikgespräch.
Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren.
Ich wünsche auch einen schönen guten Tag an alle da draußen.
Wir sind hier, Musikgespräch. Wir schreiben das Jahr 2020.
Ja, vor die 20er haben begonnen.
Vor dessen Realität wir uns versuchen zu bewahren, beziehungsweise diese aushalten und schauen, was dieses Jahr bringt. Wir sind Optimisten. Wir sind froh, wieder hier zu sein. Und weil wir auch in die Zukunft blicken, haben wir uns quasi ein musikhistorisch junges Thema. Ihr werdet gleich merken, dass das ein bisschen hinkt. Ein musikhistorisch junges Thema trotz allem rausgesucht.
Ja, richtig.
Wir reden heute über Sampling.
Ja.
Und versuchen dieses Thema auf eine unterschiedliche Art und Weise zu beleuchten. Sehr klassisch einerseits, andererseits ein paar Fragen aufwerfen vielleicht an der Stelle.
Genau, wir werden ein paar Verweise auf aktuelle Diskurse auch einstreuen und mal so ein bisschen schauen, Genau. Ähnlich wie ihr das von uns ja kennt,
Ja. Ein
bisschen querschießen, einzelne Fallbeispiele uns raussuchen, schauen, wie das Thema in dem Zusammenhang behandelt wird. Ja, 2019 ist vorbei.
Richtig.
Ein Jahr Podcast.
Richtig. Schön war's.
Schön war's. Hast du Highlights gehabt?
Ja, ich hab Highlights gehabt, ja. Ich fand es schön, dass Asia da war. Ich fand es schön, dass wir einen Live-Podcast hatten.
Das war super, ja.
Aber auch so kann ich nicht klagen.
Okay, musikalische Highlights im letzten Jahr?
Jetzt persönlich?
Persönlich?
Persönlich, unabhängig vom Podcast.
Ja.
Ich habe mir Kirill Petrenko angehört, das war sehr faszinierend.
Ja.
In einer seiner ersten Darbietungen, also er ist ja jetzt erst seit September offiziell Chefdirigent ja. der Berliner Philharmoniker. Ich habe ihn im letzten Frühjahr gesehen, was eine sehr beeindruckende Erfahrung war. Ansonsten geht's. Ich freue mich darauf, dass Ozzy wahrscheinlich dieses Jahr dann wirklich
ein Album
kommt.
Rausbringt. Nee,
und vor allem er kommt auch. Ja. Es ist das Konzert ist ja schon seit dreimal verschoben worden.
Ja.
Ich wollte eigentlich schon 2018 zu Ozzy auf seine No More Tours gehen, aber es soll wohl so sein, dass er es packt. Ich glaube es noch nicht, aber er soll 2020 kommen.
Mal schauen. Es ist ganz lustig, dass du das sagst. Meine Highlights, daran sieht man vielleicht, dass wir zwei alte Säcke sind. Die sind fast ähnlich. Musikalisches Highlight letztes Jahr wichtige Wegmarke, auch Petrenko bei den Berliner Philharmonikern.
Ja.
Einfach ein Bruch bei den Berliner Philharmonikern, das hat für uns natürlich so einen lokalen Bezug. Dann
es hatte auch natürlich auch, also es war auch von der Klangwelt, die Petrenko eröffnet hat, fand ich sehr,
nochmal was Neues.
Sehr
interessant. Hast du die Tschaikowski-Einspielung gehört? Tschaikowskis sechste?
Ich war bei Tschaikowski 5.
Ah, okay.
Hat voll was mit Sampling zu tun, aber es war sehr interessant, weil ich kenne Tschaikowskis fünfte sehr gut.
Mhm.
Also mir ist das ein sehr geläufiges Werk.
Ja.
Und wenn man natürlich ein sehr geläufiges Werk hört, dann ist es sehr spannend zu sehen, wie Petrenko damit gearbeitet hat.
Ja, okay. Ich habe die sechste jetzt gehört. Das haben wir passend zur Weihnachtszeit dann rausgebracht. Eine sehr gute Einspielung, so wie ich das verfolgt habe, auch hoch gelobt.
Ja.
Bin mal gespannt, was da noch passiert. Dieses Jahr hat er angekündigt, auch den Beethoven abliefern. Beethoven,
natürlich.
Ja, ist klar. Und wenn man bei den Berliner Philharmonikern ist, muss man auf jeden Fall auch viel Beethoven machen.
Ja, ja.
Mal schauen, was da passiert. Ansonsten Highlights dieses Jahr für mich persönlich. Mal gucken, was 2020 so passiert. Ich freue mich auf eine Sache und die hängt indirekt mit Ozzy zusammen.
Ja.
Ich freue mich darauf, dass John Frusciante bei den Red Hot Chili Peppers wieder einsteigt, weil der über 10 Jahre nur Solo-Sachen gemacht hat und dann oftmals recht sperrige, elektronische, experimentelle Musik gemacht hat. Und der wird wieder dabei sein.
Alt sind wir geworden.
Aber das zeigt natürlich, wir sind alt. Aber der Bezug zu Ozzy Osbourne ist dadurch gegeben, dass Chad Smith, Schlagzeuger der Red Hot Chili Peppers, jetzt auf seiner aktuellen Scheibe das Schlagzeug eingetrommelt hat.
Interessant, interessant.
Und seriös, wir kommen zu unserem Thema.
Ja.
Sampling heute.
Sean, möchtest du ein kurzes Pamphlet über möchtest du einen Aufschlag zum Thema Sampling machen? Ich bitte dich.
Ich wage einen Aufschlag.
Ja.
Kurze Anmerkung, die Idee für diese Sampling-Folge entstand uns im Zusammenhang mit einem Projekt, einer Veröffentlichung, die über Lorient dieses Jahr voraussichtlich vonstatten geht. Und wir hoffen, dass wir einen Podcast über Sampling machen können im Rahmen dieser Veröffentlichung und werden wahrscheinlich so ein bisschen die Ergebnisse unseres heutigen Podcasts dafür mal ein bisschen zusammenraffen. Seid gespannt und geht auf jeden Fall auf die Homepage von Norient. Wir verlinken euch das auch auf unserer Homepage und schaut mal, was die da machen. Sind nämlich ganz spannende Projekte. Sampling. Was ist das überhaupt? Was ist ein Sample? Das ist die große Frage. Woher kommt das? Wie hat es sich etabliert? Und was ist Sampling heutzutage? Ich werfe mal eine kleine Arbeitsdefinition in den Raum und du, Daniel, darfst mal sagen, ob du damit was anfangen kannst. Ein Sample in der Musik, nach meinem Verständnis, ist ein kurzer Ausschnitt einer Tonaufnahme, einer Musikaufnahme, Sprachaufnahme, wie auch immer, der in einen anderen Kontext gesetzt wird und genutzt wird, um daraus andere Musik zu machen.
Ja. Also auch, ja.
Jetzt kommen deine Widersprüche.
Gleich nach 5 Minuten ziehen. Nein, aber also klar, es ist wichtig zu sagen, dass es sich um einen bereits fertigen Ton, Geräusch
ja, handelt. Meine Aufnahme.
Eine Aufnahme, genau, die in einem anderen Kontext wiederverwendet wird oder die benutzt wird, um andere Musik zu machen.
Ja.
Also.
Ist doch genau das, was ich gesagt habe.
Ach so, ja, nein, aber ich wollte es ein bisschen, ich habe es nur ein bisschen, ich wollte vielleicht noch über Geräusch, also ich wollte sozusagen das ein bisschen öffnen. Und es geht in der Tat darum, dass sie bereits vorhanden ist. Also.
Ganz genau. Also ich glaube, dieser Aufnahmeaspekt ist dabei was Wichtiges. Es muss, die Musik muss in irgendeiner Form gespeichert sein. Das Nachspielen einer Melodie beispielsweise, auch wenn es dann auf dem gleichen Instrument wie auf einer Aufnahme geschieht und es mehr oder weniger identisch klingt, ist meines Empfindens nach kein Samplen.
Genau.
Das ist ein Nachspielen. Ein Simulieren vielleicht.
Genau. Und da das sozusagen zu entgrenzen beziehungsweise zu begrenzen und dort den Unterschied zu finden, ist weiterhin Teil des Diskurses.
Okay.
Wie fing's an?
Über die frühen Beginne des Samplings lässt sich vielleicht gar nicht so viel sagen. Die Frage ist halt dann auch, was versteht man als Sample? Und ab wann nutzt man eine Aufnahme, die bereits besteht, in einem anderen Kontext? Reicht es, einen Phonographen zu nehmen, diesen in einen Konzertsaal zu stellen und auf Play zu drücken und einen Wachszylinder abzuspielen? Ist das ein Sample, das ich abspiele, oder ist das einfach eine Aufnahme, die ich abspiele zu Beginn der Tonaufnahmenzeit, also quasi mit dem Phonographen, wurde genau so etwas gemacht? Also es wurden Wachszylinder aufgenommen und dann im gleichen Atemzuge nach der Aufnahme vor Publikum abgespielt, um zu zeigen, was diese Aufnahmegeräte leisten. Ja,
das wäre dann per Definition, wenn wir sagen, in einem neuen musikalischen Kontext verwendet, eher ein sehr dehnbares soziologisches Phänomen, weil natürlich die Aufnahme, wenn sie in einen Konzertsaal gestellt wird, aus soziologischer Perspektive in einen neuen musikalischen Kontext gesetzt wird.
Richtig.
Aber wir natürlich hier nicht offiziell, also in solchen Fällen wurde natürlich nicht von Sample geredet und man würde auch heutzutage nicht von einem Sample dort sprechen.
Richtig. Das zeigt allerdings, wie schwierig die Grenzen dieses Konzeptes natürlich sind, wenn man versucht, das zu definieren. Fakt, und das können wir hier vielleicht festhalten, Sampling, zumindest nach unserer Auffassung, ist gebunden an die Möglichkeit, Tonaufnahmen herzustellen, Klänge zu speichern.
Und dieses begann meines Erachtens, wobei da dann auch sich, dann ist halt die Frage, wo es geht, auch da wurde das noch nicht Sample genannt, aber wir reden von einem Nachkriegsphänomen, frühes Nachkriegsphänomen, würde ich sagen, das ist so, korrigiere mich oder ergänze mich, beginnend im elektronischen Studio für Musik im IRCAM in Paris. Und dann relativ schnell auch im Studio für elektronische Musik, das WDR. Also das sind so die
ganz genau.
80er, Ende 40er, Anfang 50er Jahre, wo bewusst angefangen wurde, mit Tonaufnahmen andere Musik zu kreieren.
Ganz genau. Also klar, Tonaufnahmen haben wir vorher schon. Richtig. Wir können mal eine Podcast-Folge über Technik der Tonaufnahme machen. Seit dem 19. Jahrhundert sind Menschen in der Lage, Ton zu speichern und wiederzugeben über Medien. Und wir haben dann eine entscheidende Erfindung, und zwar das Tonband, was sich nach dem Zweiten Weltkrieg, Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre ausbreitet. Und dieses Tonband, anders als ein Wachszylinder, hat den großen Vorteil, dass wir es zerschneiden können. Wenn du einen Wachszylinder zerschneidest oder eine Schallplatte oder eine Schallplatte, die deine Master-Schallplatte ist, nach der du dann quasi andere Schallplatten herstellst, dann sind diese Tonträger kaputt. Ein Tonband kannst du leicht vervielfältigen und auseinanderschneiden und dann
wieder zusammenkleben.
Und das
haben wir alles schon gemacht, damals in unserer Jugend in den 80ern.
Ja, stimmt, mit Kassetten.
Ja.
Und davon wurde ausgiebig Gebrauch gemacht. Da gibt es ein bekanntes Werk
von Pierre Schaeffer. Möchtest du von Pierre Schaeffer reden?
Erzähl du von Pierre Schaeffer.
Ich kann dazu nicht viel sagen, nur so viel, dass er das Concert de Bruit geschrieben hat. Das,
welches Jahr?
Das muss so 48 gewesen sein, roundabout. Und es ist ein bisschen schwer, das Concert de Bruit auf ein Jahr zu beschränken, weil es gibt verschiedene Aufnahmen und verschiedene Aufnahmen, wo man halt sagt, also natürlich gibt es eine Opuszahl und er hat das auch an einem Jahr, aber es ist schwer zu sagen, es war jetzt 48.
Ja.
Vielleicht hat er es auch 47 oder 49. Und dieses Concert de Bruit ist sind Aufnahmen von in den Bahnhof einfahrenden Dampflokomotiven, die er zu einem Musikstück zusammengeschnitten hat.
Ja.
So kann man das sagen. Es ist eine Art Klangcollage dann.
Ja. Das ist was
soziologisch sehr interessant natürlich, ne? Zeitalter der Industrialisierung, etc., etc. Also er hat Maschinengeräusche, deshalb auch Concert de Bruit zu einem Musikstück zusammengeschnitten.
Ja. Das ist, finde ich, sehr spannend, wenn wir uns mit Sampling befassen. Wenn wir von Sampling sprechen, verweisen wir heutzutage oftmals auf populäre Musik, auf Hip-Hop, elektronische Musik.
Mhm.
Die frühen Experimente mit Tonaufnahmen, Tonschnipseln, Klangcollagen, das, was man auch schon Sampling nennen könnte, finden allerdings in anderen Musikstilen zu Beginn statt. Ja, also wir haben dann in den 50ern Stockhausen.
Ja, viel Stockhausen, Gesang der Jünglinge.
Genau.
Concert de Bruit sind ja mehr Ausschnitte. Gesang der Jünglinge, reden wir von 1955, 1956, ist schon ein Werk. Also da reden wir von, lass mich lügen, 12 Minuten,
12 40, Minuten 14 ungefähr, Minuten. 13 Minuten, ja.
Wo er verschiedene Tonbandaufnahmen von Gesängen, von Kindergesängen mit Stockhausens relativ berühmten und auch sehr signifikanten elektronisch erzeugten Klängen.
Ja.
Ne? Klammer auf, Sampling, Fragezeichen, Klammer zu. Elektronisch erzeugten Klängen vermischt.
Ja.
Also da reden wir dann schon von einem sehr, auch in seiner klaren elektronischen Musiksprache gehaltenen Werk. Wenn wir reden von Pierre Schaeffer, wenn wir reden von Stockhausen, wenn wir reden von Boulez, wenn wir reden von Steve Reich, auf den ich gleich zu sprechen komme, dann ist das schon eine sehr, sehr kleine, sehr, sehr auch innerhalb der so geschimpften ernsten Musik oder seriösen Musik oder whatever, wie du es nennen willst, klassischen Musik, Avantgarde. Wir reden von einem sehr kleinen avantgardistischen Zirkel. Also auch die waren innerhalb des sowieso schon kleinen Zirkels noch mal die Outsider. Also wir reden wirklich von einem sehr, sehr elitären Kreis.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Die mit elektronischer Musik zu der Zeit experimentiert haben.
Spannend ist, das wird dann in den 50ern, 60ern aus unterschiedlichen Bereichen wiederum auch aufgegriffen.
Ja.
Also hier haben wir dann Einflüsse in dem Bereich des Jazz oder Leute wie die Beatles, die mit Revolution 9 auf dem weißen Album Ende der 60er auch eine Klangcollage hinlegen, wiederum stark beeinflusst von Yoko Ono, wo man auch sieht, der Bereich der Klangcollagen wanderte dann teilweise von der Musik auch in breitere Kunstströmungen.
Also wenn du jetzt zum Beispiel, wo ich es gerade hier sehe, du hast ein Buch über John Lennon geschenkt bekommen. Ich erinnere mich.
Ja, letztes Jahr zum Geburtstag.
The Walrus.
Ne? I am the Walrus, ja.
Sind da Samples drin?
Ich glaube schon. Ich weiß nicht, woher die Geräusche und die Atmos kommen, die korrekt, da im Hintergrund
oder
sind.
Dieser Loop, ja, da sind wir schon wieder beim Sample-Begriff, oder auch überhaupt diese zum Teil C bei The Walrus hinführendes Orchester Lisandi, falls du hast das sicherlich im Kopf. Sample?
Würde ich nicht sagen, weil es extra dafür aufgenommen wurde.
Aber genau.
Das können wir mal rausnehmen.
Aber du weißt ja schon ungefähr.
Ich weiß, was du meinst.
Es fällt dann in den 60er Jahren wie vieles so. Ne? Wir leisten wieder mal unseren Beitrag zur soziokulturellen Geschichte dieser Welt. In den 60er Jahren natürlich viel Synergien, viel Kollaboration, Popkultur wird seriös oder seriös wird Popkultur. Also wir haben ja in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahren viele Schnittmengen, gerade im kulturellen Bereich.
Ganz genau.
Und in diesem Kontext, Steve Reich, Early Works.
Das wäre das Nächste, worauf ich jetzt ansprechen wollte. Sprich du über Steve Reich.
Ich wollte nur über Come Out sprechen.
Ja.
Kennst du das Lied Come Out?
Das ist 60er, weiß nicht, 66?
66.
Ja? Er hat jemanden eine Interviewsequenz genommen, wo jemand darüber gesprochen hat, dass er, um zu beweisen, dass er verletzt war, seine Wunden zeigen musste.
Come Out to show them.
Und zeigen musste, dass Blut herauskommt.
Ja.
Und er hat diese kurze Passage aus dem Interview genommen.
Ja.
Und führ du fort.
Er hat quasi er hat dieses Come Out to Show Them hat er rausgeschnitten und hat dieses Come Out to Show Them auf verschiedenen, also er hat es gesampled, da muss man davon reden in dem Kontext, und hat das in verschiedenen Tempi abspielen lassen. Also er hat diesen einen Satz genommen, den hat er geschnipselt, also das ist wirklich handmade damals noch gewesen, und hat das immer wieder als Loop, ein klassischer Loop, immer wieder rückwärts spielen lassen. Es geht nur Come Out to Show Them, Come Out to Show Them, ist immer gleich, und hat das dann vervielfältigt und hat es in unterschiedlichen Zeiten langsamer abspielen lassen, sodass im Laufe des Stückes läuft es dann gegeneinander. Also man sieht sozusagen, es entsteht erst ein Hall und dann ist es irgendwann komplett versetzt. Das ist dann quasi so eine Art Kanon. Und was ganz interessant ist, ist, dass hier in den 60er Jahren auch viel experimentiert wurde, und zwar mit Stereo.
Ja.
Klingt blöd, ist aber so. Und zwar ist es sehr faszinierend. Ich empfehle jedem, dieses Stück Come Out auf Kopfhörer zu hören. Also jetzt nicht auf einer großen CD-Anlage etc., es sei denn, du hast jetzt irgendwie mega Dolby Surround. Sondern
auf Kopfhörer, damit es wirklich links-rechts gesplittet ist.
Und auf Kopfhörer ist es halt wirklich links-rechts gesplittet. Ja. Und das ist ein sehr faszinierender Effekt. Und da sage ich droppe das jetzt mal, dass wir hier wohl schon, ich sehe das alles ein mit Stockhausen, ich sehe das alles ein mit Schäfer, aber ich rede bei Steve Reich, glaube ich, passt auch gut, Amerikaner. Da rede ich wirklich, wo ich sage, das ist so für mich so ein bisschen die Geburtsstunde, also ohne jetzt das zu kanonisieren, die Geburtsstunde des Samples, würde ich jetzt einfach mal so.
Ja, würde ich dir vielleicht kritisch widersprechen, wobei es da auch darum geht, was man als Sample versteht.
Ja.
Später, Steve Reich hat weiter noch mit ähnlichen Methoden experimentiert. Bekannte Sache von ihm auch noch Different Trains.
Ja. Drumming dann.
Ja. Ich würde gern den Bereich der sogenannten ernsten Musik jetzt ein bisschen verlassen und überlegen, also in welchem Bereich hat denn Popmusik Sampling als Technik aufgegriffen und wie hat sich es dort historisch entwickelt, weil wir hier ganz nah auch an der Technik dran sind.
Genau, also sagen wir mal so, vielleicht, also das sind, also um meine Aussage ein bisschen abzuschwächen, vielleicht hat Steve Reich nicht das Sampling erfunden, aber das sind sozusagen wirklich die Roots sozusagen. Also ich glaube, man kann wirklich erst dann im Bereich der Popmusik wirklich von Sampling sprechen.
Ich möchte hier in zwei Arten des Samples unterscheiden. Ja. Wir gehen jetzt in die Technik von Sampling rein.
Dann kann ich hier mal kurz ausschalten, mich.
Und ich unterscheide hier zum einen in Samples, die hergestellt werden, um andere Instrumente zu simulieren und die professionell aufgenommen werden, um dann als Sample weiterverwendet zu werden. Und auf der anderen Seite steht das Aufgreifen von Aufnahmen, die nicht explizit mit der Intention, später daraus Samples zu machen, aufgenommen wurden und die dann aufgegriffen, sich angeeignet werden und anders kontextualisiert werden. Wenn wir uns nämlich anschauen, was gibt es für Instrumente, die mit Samples arbeiten, haben wir bereits 1963 das Mellotron. Und das Mellotron hat als Interface eine Tastatur, ähnlich einer Klavier- oder Orgeltastatur. Und wenn man dort eine Taste drückt, wird keine Saite angeschlagen oder so, sondern es wird ein Tonband abgespielt. Und auf diesem Tonband befinden sich vorher aufgenommene Instrumente. Hier haben wir tatsächlich das erste Mal ein Instrument, welches keinen eigenen Klang hat, sondern auf Tonaufnahmen zurückgreift, auf Samples. Sehr bekanntes Lied, welches mit dem Mellotron zu Beginn losgeht, ist Strawberry Fields Forever von den Beatles.
Ach. Schon klar? Das war mir nicht klar.
Das ist ein Mellotron. Ist später immer wieder verwendet worden von unterschiedlichen Bands und findet man heutzutage in guten, hochklassigen Studios auch als ein so ein Standardinstrument. Es hat unterschiedliche Klänge, die auf diesen Tonbändern drauf sind. Dadurch, dass die Tonbänder nur eine begrenzte Länge haben, kann man einen Ton allerdings nicht unendlich liegen lassen. Also die Tonbandstreifen sind dann vorbei und dann muss man die Taste loslassen. Dann werden diese Tonbänder wieder zurückgezogen in die Anfangsposition und dann kann man die Taste neu anschlagen.
Hier, kurzer Einwurf. Das 63, das ist sozusagen, das gilt als die Urform des Samplers, ne? Das ist sozusagen das, was du in den Geschichtsbüchern oder wie auch immer in den Lexika liest.
Ganz genau. So, die Dinger waren unglaublich teuer
damals.
Deswegen haben auch nur große Bands das benutzt. Also Beatles zum Beispiel, für die war Geld Mitte der 60er dann kein Ausschlusskriterium. Hier haben wir es allerdings mit analogem Sampling auch noch zu tun. Ja, ähnlich wie das, was Steve Reich auch macht, wenn er tatsächlich Tonschnipsel auseinanderschneidet oder alles, was wir an Klangcollagen haben, die tatsächlich Tonbänder zerschneiden und neu anordnen. Hier arbeitet das immer analog und relevant für die Musikproduktion wird Sampling eigentlich erst mit den ersten digitalen Samplern. Und das beginnt 1979. 1979 haben wir unter anderem den Fairlight CMI. Das war ein digitaler Sampler. Das heißt, hier haben wir auf Festplatten die Samples, die Tonaufnahmen, die dann verwendet werden. Und als Interface wieder auch eine Klaviertastatur, dazu auch noch einen kleinen Bildschirm und einen Computer. Es gibt ein ganz, ganz tolles Video, wo Herbie Hancock bei der Sesamstraße 1983 diesen Sampler vorführt. Und was das Tolle am Fairlight CMI ist, man kann auch selber fast in Echtzeit eigene Samples herstellen, also eigene Aufnahmen und die dann auch wieder in Echtzeit bearbeiten, schneller oder langsamer abspielen lassen, zerschneiden und so weiter. Und diese Art der digitalen Sampler, die werden dann für die 80er Jahre auch sehr wichtig. Wir haben hier als wahrscheinlich das erste große kommerzielle Album, auf dem man diesen Fairlight CMI viel hört, von Kate Bush, das Album Never Forever von 1980. Man denke zum Beispiel an das Lied Babushka, wo wir mehrfach Glas zerbrechen hören und so weiter. Hier wurde massiver Gebrauch vom Fairlight CMI gemacht, programmiert von Richard James Burgess und John L. Walters, zwei Sound Engineers und Produzenten, die mit Kate Bush zusammengearbeitet haben. Im gleichen Jahr wie der Fairlight CMI 1979 das Synclavier. Heute würde man vielleicht sagen, ein elektronisches Klavier, das auch mit Samples gearbeitet hat, ebenfalls auf digitaler Basis. Und das ist dann interessant zu sehen, dass das alles so in diesem Bereich Ende 70er, Anfang 80er fällt. Wir haben auch die ersten Drum Machines, die in der Zeit entwickelt werden, die dann im Hip-Hop eine wichtige Rolle spielen. Und in der Studioproduktion wird dann auch tatsächlich, wer sich keinen ausgefuchsten Sampler leisten konnte, mit Methoden, die aus dem DJing kommen, gearbeitet und Ausschnitte aus Schallplatten geloopt, sprich wiederholt, zerschnitten und in neue Kontexte gesetzt. Ich verweise hierbei auch auf unsere Hip-Hop-Folge.
werden wir gleich auch noch mal kurz drüber reden.
Ganz genau.
Ich würde ganz kurz noch mal auf Stilentwicklung in dem Kontext eingehen. Ich würde gerne noch mal, wenn du jetzt über diese Geräte redest, noch mal wirklich noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, nicht, dass die Definition des Samplings zu kurz gekommen ist.
Ja.
Also wir reden wirklich über Töne, die man reproduziert, über Musik, die man aufnimmt und in einen anderen Kontext stellt. Also wir reden im Endeffekt über, Achtung Schlagwort, so ein bisschen die Erfindung des Sounds, ne? Also dass wir am Ende wirklich dann auch mit diesem Klang etwas machen können, den verzerren können, den verändern können, da die Lautstärke verändern, die Länge verändern, die Frequenzen verändern.
Und hierbei möchte ich einmal, vielleicht ist das für mich klar, für viele aber nicht, auf den Unterschied zwischen Sampler und Synthesizer hinweisen. Viele denken, es ist das Gleiche. Das Interface, die Tastatur, kann man theoretisch bei beidem weglassen. Es gibt Sampler, die keine Tastatur haben. Es gibt Synthesizer, die keine Tastatur haben. Die Tastatur ist tatsächlich nur das Eingabegerät. So wie bei einem Computer, die Computertastatur ja auch nicht der Computer ist. Das brauche ich nur, um Eingaben zu machen, um Befehle zu erteilen. Und das, was der eigentliche Sampler ist, das ist die Maschine, die dahinter steht, die die Aufnahmen zur Verfügung stellt und mittels der Befehle dann die Aufnahmen abspielt, sie gegebenenfalls verändert, zerschneidet, schneller, langsamer abspielt, verzerrt und so weiter. Ein Synthesizer arbeitet nicht mit Tonaufnahmen, die abgespielt werden, sondern ein Synthesizer, der Name sagt es schon, der erzeugt einen synthetischen Klang mittels Oszillatoren. Ein Oszillator erzeugt eine Welle. Das ist primär erstmal ein elektronisches Signal. Die Sinuswelle ist das, was wir alle aus dem Mathematikunterricht vielleicht noch kennen. Es gibt allerdings auch andere Formen von Wellen. Und diese Wellen lassen sich zum einen zum Beispiel auf einem Bildschirm darstellen. Im Physikunterricht hatten wir das in der Schule immer, dass wir Oszillatoren hatten und dann sieht man so eine grüne Welle auf dem Bildschirm. Das ist ein Oszillator und wir können dieses Signal, statt es auf einem Bildschirm uns anzeigen zu lassen, auch über einen Lautsprecher nach draußen schicken und dann haben wir primär erstmal nur ein Tuten. Und was Synthesizer machen ist, die haben in der Regel mehrere Oszillatoren, also mindestens zwei. Und dann kannst du unterschiedliche Wellenformen einstellen und schickst die dann wiederum auch durch unterschiedliche Module, die diese Wellenform dann bearbeiten, sodass es nicht mehr einfach nur nach einem Sinuston klingt, sondern nach den bekannten Synthesizer-Klängen, die wir heutzutage haben. Das heißt, Unterschied zwischen Sampling und Synthesizer. Beim Synthesizer wird tatsächlich der Urklang im Gerät selber hergestellt als Wellenform. Beim Sampler haben wir Tonaufnahmen als Ausgangsquelle des Geräusches, die dann wiederum auch im Sampler weiter bearbeitet werden können.
Vielen Dank, Sin, für diesen kurzen Exkurs.
Gerne.
Wie ihr merkt, ich bin nicht der große Technik-Man. Dafür bin ich zu sehr Musikwissenschaftler. Also es gibt natürlich auch Leute, die sich in diesem Fach sehr gut damit auskennen.
Ganz viel.
Ich komme eher jetzt über die Ästhetik. Und was natürlich interessant ist die Entwicklung, die sich damit jetzt einhergeht. Weil wir haben jetzt eine Situation, polemisch gesprochen, ohne ein Musikinstrument einspielen zu können, dieses aufzunehmen und daraus Musik zu machen. So, das
ganz
war
genau.
Auch teilweise dann in den 80er Jahren gab es darüber eine Polemik. Also das wurde auch sehr kritisch gesehen zunächst.
Wie ja vieles im Musikbereich oder Kunstbereich kritisch gesehen
wird, wenn es Neuerungen gibt. Wenn ich jetzt ich war bei Fat Tony, liebe Grüße, cooler Rapper, am Ende des Jahres, wo wir über das Jahr reden und da gibt es einen DJ.
Ja.
Und ich sage zu meinem alten Herrn nach diesem Konzert, wisst ihr, ich bin ja schon alt, dann könnt ihr euch vorstellen, wie alt mein Vater ist, sage, wer diesen DJ nicht als Musiker bezeichnet in der heutigen Zeit, der hat irgendwie einen Schuss nicht gehört. So, aber mein Vater würde dann sagen, der macht ja nur Musik, der spielt ja gar nichts. Ne? Also, aber das ist.
Der drückt ja nur Play.
Genau. Und trotzdem ist er ein Künstler. Und diese Verschiebung, und ich denke, jetzt können wir dann auch wirklich in Medias Res gehen.
Ja.
Diese Verschiebung ist der Ursprung des Samplings. Das Sampling hat die Musik und die Idee, Musik zu machen und die Definition des Künstlers, die Definition des Musikers massiv verändert.
Ja, auf jeden Fall. Und auch hier reden wir quasi wieder über die Ende 70er, 80er ja. Jahre, wo sich das alles wandelt. Und hierbei vor allem über elektronische Tanzmusik und über Hip-Hop.
Genau.
Als und zwei Musiken, die sehr stark technisch basiert sind und zu der Zeit super, super neu waren.
Es fing dann natürlich durch Strawberry Fields genannt, es sind dann, also von den Beatles, ja. Es war dann 73 zum Beispiel, es ist weltberühmt, dieses Pink Floyd Money, wie diese ja. Kasse aufspringt und wie dieses Geräusch der Kasse als Loop genutzt wird ja. für den Beat, dieses Lied Money. Ne? Ja. Das waren so erste
Experimente
und dann fing es halt, wie gesagt, in den 80er Jahren an. Also wir müssen hier trennen zwischen ja, dieses New Wave, Krautrock,
ja.
Stichwort Depeche Mode, Kraftwerk etc., die angefangen haben, einstürzende Neubauten,
ja.
die angefangen haben, elektronische Musik zu machen mit, natürlich mit direkt mit der Erzeugung von Geräuschen,
ja.
aber ich erinnere mich, es gibt diese es gibt eine schöne Sequenz, wo die Depeche Mode waren ja dann in den 80er Jahren auch in Hansa Studios in Berlin, ja. wo sie quasi auch schon in England rumgelaufen sind mit so einem kleinen Audiosampler und halt irgendwie alles, was sie gefunden haben,
aufgenommen haben,
um es dann halt im Studio zu verwursteln. Also die ja. haben nichts anderes gemacht, als den ganzen Tag über die Straße zu laufen und Wasserflaschen fallen zu lassen und irgendwo gegenzutreten. Also die waren völlig verrückt, die Depeche Mode, ja. nach diesen Geräuschen. Das war die eine Schiene.
Genau. Und jetzt kommen wir quasi zur Königsdisziplin ja. des Samplings, Schallplatten samplen.
Ja, genau. Und das war nämlich die andere Schiene. Das war dann, ich würde das so trennen.
Ja.
Schallplatten samplen. Ja, bla bla bla. Geschichte des der Hip-Hop-Fairy-Tale. Die Leute fingen an, Schallplatten sich anzuhören. Vor allen Dingen Funkplatten. Funk auch schon zu Zeiten von James Brown,
ja.
beinhaltete meistens einen kleinen Solo-Drum-Part.
Ja.
So ist die Ursprungsgeschichte. Also, James Brown singt ein Lied, es gibt ein Gitarrensolo etc. und es gibt zwischendurch einen kurzen sogenannten Break, daher kommt diesen Begriff auf,
ja.
wo der Drummer quasi ein ganz kurzes Solo hat. Und zwar dieses Solo beinhaltet also verschiedene Polyrhythmiken, auch teilweise sehr synkopiert. Ich verweise auf den berühmten Drummer der Meters, Zigaboo Modelist, der weit sehr, 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 sehr viel gesampelt wurde. Es gibt also einen kleinen Drumpart von 15
vier
Sekunden.
Vier Takte,
15 Sekunden etc. Und man hat angefangen auf den Platten, meistens mit zwei Platten, angefangen so mit seinen Händen die Platten so zu drehen, um es mal ganz simpel zu sagen, dass quasi der Loop entstand, dass immer nur dieser kleine Drumpart, diese 15 Sekunden, immer wieder und wieder und wieder abgespielt
genau.
wurden.
Das ist anfangs, also im Live-Turntablism.
Wirklich eine Kunstform.
Eine Kunst. Du hast zwei gleiche Schallplatten
ja.
und während die eine spielt, musst du die andere immer zurückspulen
genau.
bis zu der Stelle, wo der Loop wieder losgeht.
Genau.
Um das dann nicht immer machen zu müssen, gab es dann früh irgendwann auch erste digitale Sampler, wo du quasi diesen Loop
genau.
direkt drauf aufnehmen konntest und
richtig.
Den dann abspielen konntest als Loop.
Was auch in der Live-Performance aber dann
genau.
teilweise gemacht wurde.
Genau.
Also spielst
ja, ja,
es, du nimmst das einmal auf und dann lässt du es sozusagen loopen. Und da musst du natürlich, und da kommt die ästhetische Komponente dazu, du musst dann natürlich erstmal diesen Sound finden
ja.
und musst den entsprechend richtig raussuchen. Du musst die Technik besitzen, die Platten so zu drehen, dass es immer genau so läuft, dass es dann, also wie gesagt, dann kommt der Sampler ins Spiel, dass wir immer genau diesen kleinen Drumpart finden. Und dieser Drumpart ist mehr oder weniger das Grundgerüst jedes Hip-Hop-Liedes. Also darüber wird dann gerappt.
Der sogenannte Beat.
Ja, und darüber werden dann weitere Samplings, Geräusche etc. eingefügt.
Genau.
So.
Das Ganze lässt sich zum Beispiel auch ergänzen durch Drum Machines. Also die Beats können fetter gemacht werden durch weitere perkussive Elemente. Kann kombiniert werden mit weiteren Tonaufnahmen. Da ist der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Ja.
Im Hip-Hop tatsächlich super angesagt gewesen. Und das hat natürlich dann auch was mit einer gewissen Ästhetik und einer gewissen Produktionsethik zusammen. Also hier geht's dann auch tatsächlich dann darum, woher kommen diese Samples? Warum greife ich auf einen bestimmten Sample zurück?
Ja.
In der Regel sollte es eigentlich auch hörbar sein, dass es ein Sample ist. Also Knistern von der Schallplatte gilt nicht als minderwertiges Sample oder so.
Und es ist, wenn ich das mal kurz einstreuen darf, dann auch in der Subkultur natürlich auch Nerdwissen. Also dann, also auf es geht darum, Fall. Dass die Leute dann sagen, cool, Alter, er hat Siggebu gesampelt in der Situation, ne?
Ja, und es geht um das Weiterführen von Traditionslinien.
Ja, klar.
Ich habe zum Samplen hier aus einem Buch ein interessantes Kapitel, wo es tatsächlich um die Authentizität und die Sampling-Ethik geht. Ich habe hier das Buch, kann ich kurz drauf vorlesen?
Absolut.
Also das Buch heißt Making Beats, The Art of Sample-Based Hip-Hop von Joseph G. Schloss. Und es gibt ein Kapitel, Sampling Ethics. Das Buch ist auf Englisch. Also auf Seite 101, Kapitel 5, Sampling Ethics, ist unterteilt in einzelne quasi Regeln, die sich diskursiv ergeben haben. Und die erste, ich lese immer die Kapitelüberschrift vor auf Englisch und übersetze es dann auf Deutsch und sage ein bisschen was dazu. Erste Regel, no biting. One can't sample material that has been recently used by someone else. Erklärt sich selber, kein Beißen, man soll sich gegenseitig nicht in die Quere kommen. Man samplet nicht das Material, was gerade eben auch von jemandem gesampelt wurde. Das wird dann so ein bisschen erläutert, warum das so ist. Zweite Sample-Ethik-Regel. Records are the only legitimate source for sampled material. Also es geht darum, Schallplatten zu samplen. Im Idealfall keine CDs, keine eigenen Samples, sondern es sollte tatsächlich Vinyl sein, wenn es geht. Ich blätter weiter. Dritte Regel. One cannot sample from other Hip-Hop Records. Es geht darum, andere Musik aufzugreifen und die zu samplen. Das heißt, man soll sich ein bisschen umschauen, was gibt es für interessante Musikpassagen in anderen Musikstilen und wie kann ich die dann in den Hip-Hop einfügen und nicht einfach einen Hip-Hop-Beat übernehmen. Dann, nächste Regel, one cannot sample records one respects. Man soll keine Schallplatten samplen, vor denen man so viel Respekt hat, dass sie quasi eine gewisse Unantastbarkeit haben. Hier wird zum Beispiel, hier sind ein paar Beispiele, hier wird zum Beispiel Stevie Wonder genannt. Hier sagt ein Produzent, don't mess with Stevie Wonder or Marvin Gaye stuff. Interessant. Nächste Sample-Ethik-Regel. One cannot sample from reissues or compilation recordings of songs with good beats. Das heißt, du sollst tatsächlich die Original-Schallplatte haben und nicht einfach von irgendwelchen Kompilationen, Best-of-Aufnahmen oder so samplen. Dann die letzte Regel. One cannot sample more than one part of a given record. Also pro Platte sollst du nur einen Teil raussamplen. Das ist ganz spannend, weil das natürlich kein, das sind keine verbindlichen Regeln oder so. Aber es sind Regeln, die in dieser Produktions-Community teilweise relativ streng gesehen werden und natürlich tausendfach gebrochen wurden, gab es Schallplatten, die nur Beats zum Beispiel drauf hatten, wo quasi andere Leute sich die Mühe gemacht haben, Beats herauszusuchen und die auf Schallplatte zu packen. Ein bekannter Beat zum Beispiel ist der Amen Break, der von der Soul-Gruppe den Winstons ursprünglich stammt, 1969 eingetrommelt von Gregory Coleman in dem Song Amen Brother. Und 1986 erscheint der auf einer dieser Beat-Kompilationen, die heißt Ultimate Breaks and Beats. Da wurden von 1986 bis 1991 25 Alben insgesamt herausgegeben, auf denen nur Beats drauf waren, mit dem Ziel, dass diese Beats als Grundlage zum Samplen genutzt werden können. Und der Amen Break ist tatsächlich unendlich fach gesampelt worden. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Salt and Peppers I Desire von 1986 oder auch NWA auf Straight Outta Compton 1988 machen Gebrauch von diesem Break.
Ich bin erschüttert von diesem doch sehr wertkonservativen Werk, was du hier gerade vorgelesen hast. Also es, von 2004 ist das. Also es ist natürlich sehr erstaunlich, wie wertkonservativ hier in dieser Subkultur auch Regeln aufgestellt wurden, ne?
Ja.
Die natürlich irgendwie, wie du sagst, von vielen, vielen berühmten Künstlern bewusst und also bewusst gebrochen wurden.
Ja.
So. Also, erstaunlich.
Ja.
Wenn ich das mal kommentieren darf.
Ja, sehr gerne. Finde ich auch sehr erstaunlich. Das hat viel natürlich dann auch damit zu tun, dass quasi diese Produktionstechnik selber dann auch wieder als Kunst irgendwie angesehen wurde.
Klar,
und die Akteure, die das gemacht haben, die damit ihr Geld verdient haben, dann wiederum selber ihre eigenen ästhetischen Regeln aufgestellt haben.
Absolut.
Um vielleicht auch selber ihr eigenes Schaffen authentischer, wertvoller
genau.
zu machen.
Genau, wir kommen dann relativ schnell, also wenn wir jetzt über Ästhetik reden, um dann noch über Urheberrechte zu reden, vielleicht kurz das zu schneiden, ist so, dass wir in den 80er Jahren natürlich einen Sound hatten, der sich dann teilweise von dem Postmodernism oder Postpostmodernism wieder abhebt. Also ja. Wir haben in den 80er Jahren, wenn du von Salt and Pepper sprichst, wir haben, wenn man sich diese berühmten ersten Sample-Hip-Hop-Lieder, ne, was genannt wird zum Beispiel, ist ja dieses von M.A.R.R.S., dieses Pump Up the Volume.
Pump Up the Volume. 11 Samples insgesamt
ja,
da drin.
Also wenn man sich diese ganzen 80er Jahre ja, schon fast popmusikalischen Phänomene, Salt and Pepper etc. anhört, hat man da eine sehr, sehr elektronische, artifiziellen Sound.
Ja.
Fängt bei, selbst bei Public Enemy oder etc. Also da hast ein ganz anderes Soundspektakel. Das wurde dann, und dann sind wir wieder, da können wir dann wieder über Relativismus auch in dieser Szene reden. Das ist dann so, die Beastie Boys zum Beispiel haben mit Crossover Dingen angefangen. Und wenn man sich das Album To the Five Boroughs von 2004 anhört,
ja.
ist das wieder total wertkonservativ. Ne? Da hat man ein Sample, da hat man ein Beat, dann wird darüber gerappt. Also das ist ein ganz, ganz klassisches, wo nebenbei bemerkt auch Hip-Hop-Samples benutzt wurden. Also
ja.
da wird an einer Stelle auch Rapper's Delight gesampled,
ja.
wo man aber wieder eine ganz klassische Form des ja fast schon puristischen Aufbau eines Hip-Hop-Songs hat.
Ja.
Aber ich würde gerne an der Stelle noch mal ganz kurz dieses zweigliedrige Feld aufmachen.
Ja.
Auch im vollen Bewusstsein, dass das nicht unser Steckenpferd ist. Dass zu dieser Zeit natürlich auch und da geht die erst, deshalb meine ich, da ist die Ästhetik noch sehr ähnlich Anfang der 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre, und dann geht's auseinander. Die ganze elektronische Musik, die ja quasi ein einziges Sample ist, um es mal so ein bisschen formuliert, ein bisschen überspitzt zu sagen.
Wenn wir die synthetischen Synthesizer-Klänge rausnehmen.
Richtig, du hast das jetzt ein bisschen, du hast das mit deinem Synthesizer-Eskurs, ist das jetzt ein bisschen hinkt, mein Satz. Wie auch immer, aber dass wir halt, was wir in den 80er Jahren im Bereich Trip-Hop, im Bereich Drum and Bass, im Bereich House-Musik haben, natürlich sich komplett, ne, ohne Rap,
ja.
ohne Sprechgesang, sich komplett, diese ganze Sample-Technik baut sich halt, also diese ganzen elektronischen Techno-Musik 90er Jahre baut sich halt genau so auf.
Ja.
Und das waren dann auch die Computerprogramme, die ich noch kenne, ich weiß nicht, ob du sie auch noch kennst, wo man wirklich so mit Schnipsel gearbeitet hat. Also es gab mal ein Spiel als kleinen My Personal Einschub, ohne die Kategorie aufzumachen. Es gab mal ein Spiel, es hieß Red Baron, der rote Baron ist es.
Ja.
Da ist man halt Erster Weltkrieg Flieger gewesen, Fliegersimulator. Und ich hatte so ein Computersample-Programm, und wo man halt so verschiedene Loops auf die schon vorgefertigte Musikstücke hatten. Dieses Red Baron
ja.
hatte so kurze Sequenzen, wo dann halt eine deutsche Militärstimme sagte, hier sieht man einen F-17, hier sieht man einen Bomber, wie er Bomben abwirft oder so, oder wir müssen hinter die feindlichen Linien und so. Und ich habe quasi diese WAV-Datei genommen, die feindlichen Linien sind durchbrochen und 1914, habe ich genommen und habe das gesampled und habe ja. darunter quasi ein Beat gelegt. So,
wow,
also das war dann
wie
so
kreativ,
mein,
wie
ja,
kreativ.
Ne, aber ja. das waren dann so, und das war aber, da reden wir von den 90er Jahren.
Ja.
Das war natürlich dann Handmade, das war dann schon ein bisschen später, aber so fing das halt auch an in dem Bereich des Samplings im elektronischen Bereich. Und da hat sich meines Erachtens auch, was die Technik betrifft, natürlich hat sich was die, oder sagen wir es mal so, was die Ästhetik betrifft, was die das Handwerk betrifft.
Ja.
Die Methode hat sich da von popmusikalischen Phänomenen wie Dune oder Charlie No Noise in Mental Theo Anfang der 90er Jahre bis hin zu Paul Kalkbrenner heutzutage, was natürlich auch ein popmusikalisches Phänomen ist, natürlich hat sich da vom Aufbau der Idee der Musik gar nicht so wahnsinnig viel getan.
Ja.
Und jetzt finden wir wieder diesen Mittelweg zusammen, hat sich daraus natürlich auch die, ja, etwas schwer zu definierende Popmusik entwickelt. Also ich rede von Produzenten wie Timbaland oder so.
Ja.
Beziehungsweise kannst du da zurückgehen bis Quincy Jones, bis Michael Jackson. Ja. Also daraus hat sich dann auch diese Ästhetik dieser, weiß ich nicht, Kylie Minogue etc. Also dieser Art von, ich weiß nicht, wie soll ich dies nennen, Popmusik halt.
Popmusikproduktion. Also, genau. Also mittlerweile gehört Sampling zu einer Standardtechnik moderner Popmusikproduktion. Und
bis ins Ultimo, ne?
Also bis ins Ultimo oder dezent eingesetzte, ja. Das ist ganz unterschiedlich, aber was weiß ich, auf der aktuellen Coldplay-Platte, die letztes Jahr rauskam, sind auch Samples drauf, geben hinten dann an, wo diese Samples herkommen. Und es wird nach wie vor viel gesampelt, auch außerhalb des Hip-Hop, was ganz schön ist, weil hier dann tatsächlich Hip-Hop und elektronische Tanzmusik.
Ja, ich wollte das kurz wenigstens erwähnen an der Stelle.
Wo die einen Einfluss gehabt haben auf Mainstream-Pop-Produktionstechnik.
Aber die Idee eines Loops, ne, einer Basslinie, genau. Das hört man ja im Elektronischen und auch vor allen Dingen, was ja gerne gemacht wurde, ist, dass man sehr artifiziell und sehr anschaulich natürlich den Hörerinnen gesagt hat, wie Sampling funktioniert. Also so wie ein normaler Techno-Track damals auf, fing es mit einer Bassline an und dann kam der nächste Loop und der nächste Loop und der nächste Loop. Also man hat ja wirklich schablonenhaft gearbeitet, dass man sich das halt wirklich hören kann. Was beim Hip-Hop nicht so war. Und jetzt. Also wir müssen jetzt über am Ende dieser Sendung schon eine schnelle Sendung ein paar, ich würde gerne noch ein paar Sachen anreißen.
Ja.
Erstens, wie politisch korrekt man sein muss, kann, darf. Und zweitens, dass wir kurz dann darüber reden, vielleicht können wir das so ein bisschen zusammentun, dass wir natürlich dann Anfang der 80er Jahre, Anfang der 90er, Ende der 80er so natürlich mit den ersten Klagen zu tun hatten.
Genau, und dann lass uns doch hier einsteigen mit dem Urheberrecht.
Okay, genau, also es entzündete sich eine Diskussion um diesen Bismarcki-Song. Soll ich da kurz was zu sagen?
Ja, gerne.
Wo Bismarcki, ein populärer Rapper, hat einen Song genommen, der hieß, ich glaube, I Need a Haircut. Wie hieß der Song?
Sein
Oder hieß der wirklich Alone Again schon?
Das Album hieß I Need a Haircut, also das Album von Bismarcki.
Ja?
Der Song darauf heißt Alone Again.
Okay.
Und der Song, den er gesampelt hat von Gilbert O'Sullivan, heißt Alone Again, Klammer auf, Naturally, Klammer
Richtig. Zu. Und diesen Song, wenn man das, ich habe das mir angehört und wenn man das werdet ihr in der Playliste sofort hören, ist schon, ohne das anzugeben, salopp formuliert, ein sehr gewagtes Sample. Also der gesamte Rhythmusapparat dieses Songs wurde im Endeffekt eigentlich gesampelt. Also
genau, du hörst und die Klavierbegleitung.
Ja.
Und also wir sprechen hier von 1991, um das zeitlich 91. einzuordnen. Das gesampelte Stück von Gilbert O'Sullivan ist von 72.
Und Gilbert O'Sullivan hat daraufhin Bismarcki verklagt, weil er gesagt hat, dass er ohne Genehmigung diesen Song genommen hat. Und das ist das Entscheidende. Er hat Bismarcki hat nicht auf seinem Album das vermerkt.
Ganz genau.
Beziehungsweise nicht gefragt.
Und er hat keine Tantiemen abgeführt.
Und das war ein sehr einschneidendes Erlebnis in diesem Bereich.
Genau, wie ging der Gerichtsprozess aus? Also es wurde dann quasi stellvertretend, haben dann die Rechteinhaber und die Plattenfirma gestritten. Also Grand Upright Limited von auf Seiten Gilbert O'Sullivans gegen Warner Brothers.
Ja.
Auf Seiten von Bismarcki und Warner Brothers hat verloren. Und das stellt einen großen Einschnitt dar, weil es dann auf einmal in den USA einen Präzedenzfall gab, dahingehend, dass man diese Samples, die Ausschnitte aus Liedern, nicht einfach nach eigenem Gutdünken verwenden kann für die Produktion weiterer Songs.
Und ich habe hier zwei echte Alben. Hier, guck mal, warte mal ganz kurz, damit ihr das hört.
So hört sich ein Album an.
So hört sich das an, wenn man eine CD-Hülle aufmacht.
Ja.
Ich habe hier in der Tat zwei Beastie Boys Album zum Beispiel mitgenommen, Alben, weil ich weiß, dass das so ist.
Ja. Und ich habe auch noch eins hier.
Ja, hier sehe ich, das ist sogar die License to Ill. Das ist mal
interessant, das erste.
Ob die da schon angegeben sind.
Nee, habe ich geguckt. Also meine CD-Ausgabe von License to Ill von 86, meine ich, genau. Produziert von Rick Rubin.
Ja.
Der arbeitet mit super vielen Samples. Und weder, also, warte mal, ich hole das Booklet mal raus. So klingt das, wenn man ein Booklet aus einer CD rausholt.
Zerreiß es nicht.
Oje. Nein, es ist nicht vermerkt, woher die Samples kommen.
So, und jetzt habe ich zum Beispiel hier die Hello Nasty, die war meines Erachtens von 1996. Kann es nicht lesen, Schrift zu klein, Augen zu schlecht, Daniel zu alt.
Haut aber hin, Mitte, Ende 90er.
Und hier hat man halt einen, in einer nicht lesbar kleinen Schrift, auf dem gesamten Cover hast du hier eine komplette, ich versuche es zu lesen, ich habe leider keine
Soll ich Lupe vorlesen?
Dabei. Du hast eine Brille auf, ne?
Ja. Das vermerkt, woher die Samples stammen, wer die Urheberrechte genau. besitzt und so
zwar
weiter.
Und komplett, ne? Also
und hier das steht, ist einfach richtig, richtig viel.
Super Disco Breaking steht hier, contains a sample from Sucker MC, Crush Groove, written by Joseph Simmons, Lawrence Smith and Derry McCaff, contains a sample und so weiter. Published by, performed by, courtesy of, also es wird alles komplett beschrieben, teilweise ja. auch gut geschrieben, dass wirklich auch die Permission eingeholt wird. Also es wird komplett alles
ganz genau
seitenweise ausgeführt.
Um auf der sicheren Seite zu sein. Das macht es natürlich deutlich komplexer auch noch mal zu samplen, weil man dann die Erlaubnis einholen muss von den einzelnen Leuten.
Aber es ist jetzt so, das war ein einschneidendes Erlebnis und das ist dann gang und gäbe jetzt geworden.
Mehr oder weniger, ja.
Es sei denn, man tut es nicht.
Es sei denn, man tut es nicht. Das ist ja auch ein amerikanisches Urteil gewesen. Korrekt. Ich habe noch einen weiteren Präzedenzfall, der seit über 20 Jahren diskutiert wird.
Ein sehr schöner.
Ein sehr schöner Präzedenzfall. Und zwar in Deutschland, Kraftwerk versus Moses Pelham. Und zwar handelt es sich hier um das Lied Nur mir von 1997 von Sabrina Settler, das Moses Pelham produziert hat. Und er samplet hier 2 Sekunden aus dem Stück Metall auf Metall von Kraftwerk aus dem Jahre 1977. Und daraufhin hat Kraftwerk Moses Pelham verklagt, weil der sich keine Erlaubnis eingeholt hat. Und dieser 2-Sekunden-Schnipsel liegt mehr oder weniger dem ganzen Lied im Hintergrund zugrunde als so ein rhythmisches Fundament-Sound, der im Hintergrund durchgeht. Und jetzt gab es unterschiedliche Urteile dazu. Ich gehe das mal schnell durch. 2012 urteilte der Bundesgerichtshof, dass Urheberrechtsverletzung vorliegt. Und beruft sich dabei auf das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Paragraph 24, freie Nutzung. Da wird gesagt, ein selbstständiges Werk, das in freier Benutzung des Werkes eines anderen geschaffen worden ist, das selbstständige Werk wäre der Sabrina Settler-Song, in freier Benutzung des Werkes eines anderen wäre das Lied von Kraftwerk. Das darf ohne Zustimmung des Urhebers des benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet werden. Dann gibt es einen zweiten Absatz. Absatz 1 gilt nicht für die Benutzung eines Werkes der Musik, durch welche eine Melodie erkennbar dem Werk entnommen und einem neuen Werk zugrunde gelegt wird. Das bedeutet, hier sieht der Gesetzgeber quasi die Übernahme einer Melodie als ein entscheidendes Merkmal für Urheberrechtsverletzungen. Da hier allerdings der Rhythmus übernommen wurde, dürfte es eigentlich nicht zählen. Der Bundesgerichtshof hat trotzdem so geurteilt, dass Urheberrechtsverletzung vorliegt. Dagegen hat Moses Pelham Einspruch erhoben und das Ganze landete vor dem Bundesverfassungsgericht. Das erste Mal, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Geschichte ein Urheberrechtsurteil fällen musste. Und das Bundesverfassungsgericht hebt das BGH-Urteil 2016 auf, beruft sich hierbei auf die Kunstfreiheit und jetzt wird es wichtig, weil jetzt geht es tatsächlich um Ästhetik und das ist für uns als Musikwissenschaftler vielleicht auch spannend. Das Bundesverfassungsgericht sieht Sampling als ein wichtiges Stilelement des Hip-Hop und somit als in einer künstlerisch-musikalischen Tradition stehend. Außerdem beruft es sich darauf, dass quasi das Kriterium der Nachspielbarkeit untauglich ist, um Samples zu beurteilen. Also man kann nicht sagen, okay, er hätte den Sample theoretisch auch selber neu einspielen können, es wäre das Gleiche bei rumgekommen, warum hat er das nicht gemacht? Daraufhin wurde das Ganze eine Ebene höher noch gegeben an den Europäischen Gerichtshof. Und dieser hat im letzten Jahr 2019 grundsätzlich geurteilt, dass Vervielfältigung ohne das Einholen der Erlaubnis von anderen verboten ist. wenn man den Ausschnitt, der vervielfältigt wird, allerdings nicht mehr erkennt, ist es erlaubt. Dann wird darauf verwiesen, dass Musikschnipsel auch als Zitat verwendet werden können, wenn hier das Ziel einer Interaktion mit dem Original verfolgt wird. Beispielsweise von Kanye West, Blood on the Leaves, da samplet er Nina Simone und tritt mehr oder weniger durch Sampletechnik in ein Duett mit Nina Simone ein. Und letzten Endes wurde dann die grundsätzliche Entscheidung vom EuGH so aufgefasst, dass man hier Richtlinien auf europäischer Ebene hat, die dann der Bundesgerichtshof in sein Urteil einarbeiten muss. Unter anderem wurde hier auch die mehr oder weniger nicht vorhandene Definition des Samples in der deutschen Rechtssprache kritisiert. Hier wird nach wie vor von elektronischem Kopieren gesprochen, ohne dabei die kulturell-künstlerischen Dimensionen mit zu berücksichtigen. Und das hat der Bundesgerichtshof jetzt zu entscheiden. Und das Urteil fällt jetzt die Tage irgendwann, voraussichtlich. Ja. Das heißt, es kann sein, wenn wir am 15. Februar die Sendung veröffentlichen, haben wir eine Entscheidung. Wir verfolgen das weiter.
Ich möchte
ja
an der Stelle,
bitte, das ist sehr viel, was ich jetzt gerade geredet habe.
Ich möchte an der Stelle nur ganz kurz für weitere Informationen auf meinen sehr geschätzten Kollegen Frederik Döhl verweisen.
Ja.
Ein Jurist und Musikwissenschaftler, der sich hierzu viel geäußert hat und unter anderem auch das Buch Mashup in der Musik herausgegeben hat, 2016.
Super.
Und lieber Frederik, nimm es mir nicht böse, dass ich dich hier ein bisschen auch als Koryphäe, Experte und Pionier auf dem Gebiet bezeichne. Wie gesagt, Frederik Döhl in der Hinsicht sehr zu empfehlen, wenn es auch um Rechtsprechung und um Urheberrecht geht.
Ja.
Ja, wir haben jetzt leider noch ein kleines Negativbeispiel, oder was heißt das, ist ja auch, oder kein Negativbeispiel, aber ein problematisches Beispiel.
Letzten Endes vielleicht sogar ein positives Beispiel.
Ja, Entschuldigung,
Und zwar geht es jetzt hier weniger um die rechtlichen Dimensionen, das heißt ums Urheberrecht, sondern so ein bisschen auch um die moralischen Dimensionen von Sampling. Was bedeutet das, auf Aufnahmen zurückzugreifen? Und kann ich überhaupt immer nachvollziehen, woher diese Aufnahmen stammen und unter was für Umständen die entstanden sind? Ich habe hier das Beispiel des Songs Return to Innocence, herausgegeben Anfang der 90er von der deutschen Gruppe Enigma.
Mir bekannt.
Und dieser Song wurde vor allem dann sehr bekannt, weil er 1996 der offizielle Song zu den Olympischen Spielen in Atlanta war. Dieser Song macht in seinem Refrain massiven Gebrauch eines Samples. Und Enigma hat im Vorwege die Rechte eingeholt, diesen Sample nutzen zu können. Das Ding ist, das Sample selber wurde 1978 aufgenommen in Taiwan von einem Musikwissenschaftler, einem Musikethnologen namens, ich spreche es garantiert falsch aus, entschuldigt das bitte, Su Zhanghui. Und der hat einen traditionellen Song aufgenommen, der mit Feldarbeit verbunden wird. Und dieser Song wurde von einem Einheimischen performt. 10 Jahre später hat er dann die Rechte abgegeben. Und auf einer Vinyl-LP wurde in Frankreich dieser Song unter anderem veröffentlicht, zusammen mit anderen sogenannten traditionellen taiwanesischen Liedern. 1979 kam die Platte raus. Enigma hat abgeklärt mit der Plattenfirma, okay, die Rechte können wir haben, wir können den Sample benutzen. Allerdings hat lustigerweise niemand mit diesem Mann, der damals den Song gesungen hat, gesprochen. Olympische Spiele sind natürlich ein Welthighlight. Und 1996 hört dann dieser Mann mit dem Namen Di Wang seine Stimme auf einmal in diesem Song, der die ganze Zeit während der Olympischen Spiele läuft. Er hat dann eine Anfrage an EMI, die Plattenfirma, gestellt und wollte zum einen genannt werden als der Sänger bei diesem Stück und halt eben dann auch seine finanziellen Anteile haben. Letzten Endes wurde seine Anfrage zurückgewiesen, sodass er vor Gericht gezogen ist. Und 1999, 3 Jahre später, hat man sich dann außergerichtlich geeinigt. Und er hat wohl tatsächlich sehr viel Geld erhalten. Und dann später auch weitere Lieder aufgenommen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Also es ist dann quasi dieser vermeintlich traditionelle Gesang, der unterlegt wird mit elektronischen Instrumenten und Beats. Das heißt, er hat hier eine Karriere drauf aufbauen können, ist zu Beginn allerdings total übergangen worden. Und dann stellt sich ja zusätzlich auch noch die Frage, dieser Song ist ja ein traditioneller Song und er entstammt dann einer kleinen Community in Taiwan. Was bedeutet das für die Community, dass ihr Song auf einmal ja, zu so einem Welthit wird? Also
ja, die Frage ist natürlich hier auch, also das Problem liegt natürlich da hier. Das liegt natürlich meines Erachtens nicht bei Enigma, sondern dann bei 1978 oder so. Also ganz ich meine, genau, auf bei ja. der Abgabe von Rechten, was man immer macht. Und es ist ein Phänomen, was letztlich immer vorkommt. Ich habe einen Bekannten, der Fotos geschossen hat, weil er Geld brauchte, weil er ein bisschen durch die Gegend gelobetrottet ist.
Ja.
Und hat die Rechte von diesen Fotos abgegeben. Und ja. diese Fotos tauchten dann für eine Vattenfall-Werbung auf. Und plötzlich ja, so, und dann hat er sich hingestellt, hat gesagt, hier, Alter, ich mache Werbung für Vattenfall. Und dann hat der Fotograf gesagt, du hast mich, ich habe dich fotografiert. Du hast dafür deine 100 Euro bekommen, hast unterschrieben. So what? Ich verkaufe dir, an wen ich will. So, also das passiert von das muss nicht nur einem taiwanesischen Bauern passieren.
Genau.
Aber natürlich ist es hier insofern eine schöne Geschichte, dass wir hier ja trotzdem ein sehr ethisch korrektes Urteil letztlich hatten oder beziehungsweise auch, wenn es sich geeinigt wurde.
Die Verantwortlichen haben sich scheinbar geeinigt. Die hatten
dann schon auch, ich würde wahrscheinlich, wie gesagt, fragt Frederik Döhl, sagen, dass wenn man da Hardliner-mäßig draufgegangen wäre, wäre man möglicherweise auch zu dem Schluss gekommen, dass er seine Rechte für diesen Song abgegeben hat. Also
vielleicht, ja.
Aber das ist natürlich ein schöner Präzedenzfall, um zu gucken, wie problematisch das auch alles ist.
Ganz genau. Und das ruft uns auch noch mal in Erinnerung, dass wir als Forschende, die wir beide ja letzten Endes irgendwie auch sind, auch eine Verantwortung haben. Also wenn wir da Aufnahmen machen von Leuten, was passiert mit diesen Aufnahmen später? Die bestehen weiter. Können wir einfach die Rechte abgeben, wenn wir im Rahmen eines Forschungsprojektes Musik aufgenommen haben und später wird ein Million-Seller daraus?
Das
und
ist,
ich habe den Text übernommen aus einem Dokument, wo quasi mehrere Fallbeispiele kultureller Aneignung auch drinstehen. Können wir euch auch verlinken. Da sind ein paar interessante Beispiele mit bei, dann auch mit Fragen dazu, wie man das Ganze diskutieren kann. Und die Community in Taiwan, die 1978 halt eben überhaupt nicht dran gedacht hat, dass man mit Musik Geld verdienen kann, vor allem nicht mit ihrer Musik, ist wohl durch diesen Fall auch wiederum vorsichtiger geworden.
Das ist halt der Punkt. Also,
das Problematische an der Stelle ist ja, dass bei der Herstellung der Aufnahme einfach schon ein Machtungleichgewicht besteht, ein Wissensungleichgewicht um die Möglichkeiten der kommerziellen Auswertung.
Unabhängig davon, nicht nur das, auch natürlich. Also, was kannst du ja nicht jemand 1923 oder was weiß ich, das ist ja dieses berühmte Beispiel The Lion Sleeps Tonight, erklären, was man 1990 damit machen kann. So, das ist ja hier keine Zukunftsreisende. Aber, na klar, also, um das mal nochmal rund zu machen, was wir hier natürlich einfach aufschlagen, ist, es gibt durch dieses Sampling, also man kann viele, viele Themen aufmachen, man kann rechtliche Fragen klären, man kann stilistische Fragen klären. Nichtsdestotrotz bleibt es eine Technik, eine Technik. Und na klar, also es hat viel mit Kolonialismus und es hat auch viel mit, also weil du diese ethischen Regeln des Samplings vorgelesen hast, es bleibt ethischen Fragen. Ne? Ich habe dieses Beispiel von The Verve, kurz, weil es hier noch liegt, von Bittersweet Symphony, was offiziell kein Sample ist, sondern ein Cover.
Da ist was nachgespielt worden, aber mehr oder weniger 1:1.
Weil es, naja, das ist halt der Punkt. Es geht ja um The Last Time von Rolling Stones.
Ja.
Und weiß ich nicht, ob ich das darf zum Thema Sampling und Urheberrecht, aber es ist ja diese Zeile, ist ja da 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 und er singt ja dann It's a bittersweet symphony that's life.
Ja.
Und im Endeffekt ist, wenn man sich den Song The Last Time anhört, dann ist es was anderes, dann ist es da 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 und es ist eine ähnliche Melodielinie, es ist It could be the last time.
Ja.
Es ist im Endeffekt weit. Man könnte das durchaus als Sample sehen. Man könnte das durchaus als Anlehnung sehen. Es ist nicht so weit, es ist weiter weg als Alone Again von Bismarcky,
ja.
Aber nicht so weit weg. Aber hier, und ich bin fest davon überzeugt, dass das an den Rolling Stones liegt,
ja,
hat man halt einfach gesagt, ich meine The Verve und so, auch Engländer hat man gesagt, ja, um Gottes Willen, ich will mich never ever mit den Stones anlegen.
Ja.
Dementsprechend rufe ich die halt an. Und das tust du natürlich nicht bei Enigma. Also das,
genau.
Und das ist natürlich, und das ist dann halt eine Frage auch der Klasse und der Klassenzugehörigkeit und des Fames.
Ja.
Man möchte nicht von den Rolling Stones verklagt werden.
Nee.
So, und das ist natürlich dann auch dann, da reden wir dann, ja, über andere Dinge.
Wobei hier, ne, meines Erachtens nach zumindest der Bereich des Samplings verlassen wird. Also hier geht's mehr, ja, um Urheberrecht und quasi Cover versus nicht Cover.
Na klar.
Das ist das, was ich im Gesetz quasi, in diesem Gesetzestext vorgelesen habe. Hier wird Melodie ein,
ja,
hoher Stellenwert,
ja,
eingeräumt, und inwiefern ist es quasi eine Übernahme, eine Hommage.
Und
oder
daher
sowas,
halt auch Technik, ne? Weil das natürlich so ist, dass man hätte das auch samplen können.
Ja.
Man hätte das samplen können und dann wäre es ein Sample, weil es aber hier kein Sample war, sondern eine Melodiefolge, die im Endeffekt übernommen und nachgespielt hat, reden wir hier nicht von einem Sample. Ein Sample ist weiterhin eine technische Kategorie,
ja,
letztlich. Und das ist ganz interessant, weil ich vorgelesen habe, was bei den Beastie Boys zum Beispiel dann irgendwann auf dem Plattencover stand und dann bei License to Ill noch nicht.
Ja.
Ist es natürlich auch so, dass wir, wenn wir den Song Check It Out nehmen, den Eröffnungssong von To the Five Boroughs, das Drumkit oder das Drum, die Loop, ne,
ja,
der Beat,
ja,
und die eingespielten Bläsersequenzen, das sind auch Samples.
Ja,
aber
wobei das halt eben wiederum,
ja,
die Samples sind, die extra hergestellt wurden,
korrekt,
um sie über einen Sampler dann abspielen zu können als instrumentalen Gebrauch.
Und da holen sich die Beastie Boys keine Permission ein, ne? Also die schreiben.
Genau, die kauft man sich quasi damit, dass man den Sampler kauft. Also es gibt für moderne Sequencer-Programme gibt es diese großen Sample-Bibliotheken.
Ja.
Also gerade im Bereich der Filmmusik zum Beispiel ist,
ja,
die Verwendung auch von Sample-Instrumenten sehr weit verbreitet. Und gute Sample-Bibliotheken, die kosten Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Euros, damit du dann am Computer dir zum Beispiel ein Orchester gut nachbauen,
klar,
kannst.
Und es gibt den Berufszweig, also du kannst dir, hattest du ja schon erwähnt, in den 80er Jahren, also du kannst dir dein Geld damit verdienen, indem du diese Samples einfach, indem du einfach Samples erstellst.
Genau, so, und die verkaufst.
Genau. Und ich denke, das ist jetzt sehr rund. Also ihr seht die Problematik, die damit steckt. Ihr seht, wo die Grenzen sind, wo man hier unterscheiden muss,
ja,
kann, soll, aber wie gesagt, der Diskurs, wir werden einige von uns nicht genannte Bücher vielleicht noch in die Literaturliste,
ja, ich hab
setzen,
ein paar schöne hier,
weil der Diskurs ist weiterhin da.
Der ist auf
ganz
jeden Fall
frisch,
offen und bewegt sich zwischen Einzelfallentscheidungen und Grundsatzbeschlüssen. Mal gucken, wo das Ganze noch hinfällt. Ich bin gespannt, wie Kraftwerk versus Moses Pelham ausgeht, weil das für den deutschsprachigen Raum tatsächlich relativ relevant werden könnte. Ansonsten verweise ich noch kurz auf die Homepage Who Sampled im Internet, wo aufgearbeitet wird, was für Samples in einzelnen Songs drinstecken. Teilweise wirklich wunderschön gemacht. Tolle Datenbank für Songs. Und würde ansonsten dieses große Thema für heute schließen.
Sehr gerne. Ich fühle auch mich sehr Ja, alles super.
Ich hab nichts mehr zu sagen.
Es steht nichts mehr auf dem Zettel drauf.
Ich sag nicht, wie ich die Sendung fand, sondern ich sample eine Bewertung aus einer alten Sendung rein.
Genau, so ein wunderbar, 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 wunderbar oder so einen schönen Loop. Bastel mal einen schönen Loop sehen.
Genau. Gut, Daniel, ich danke dir,
ja,
für die Sendung. Es hat viel Spaß gemacht.
Sehr schön.
Danke an alle da draußen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen lernen und habt auch ein bisschen Spaß gehabt. Kommt gut durch die letzten Winterwochen und startet schön ins Frühjahr.
Bis dann.
Wir hören uns.
Tschüss.
Ciao, ciao. Ich fand's sehr gut. Ich würde, ja, der Sendung 5 Respects und 4 Things geben. 5 Respects und 4 Things geben. 5 Respects und 4 Things geben. 5 Respects und 4 5 Respects und 4 5 Respect 5 Respect 5 5 5 5 5 5 5 Respects und 4 Things 5 Respects und 4 Things Fünf Respects und vier Things. 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 Fünf Respects und vier. Fünf Respects und vier. Fünf Respects. Fünf Respects. Fünf Respects.